Lothar Schirmer ist Kunstsammler und Verleger. Der Name seines Verlags ist Schirmer Mosel. Jeder, der halbwegs allgemein gebildet ist bzw. kulturaffin ist, kennt die Bücher dieses Hauses. Dass der Verleger und Sammler Lothar Schirmer ein Beuys-Sammler und Enthusiast der ersten Stunde war bzw. ist, hat sich allgemein durchaus schon früh herumgesprochen, dass die Sammlung Schirmer darüber hinaus von einer großen Breite ist, ist wahrscheinlich erst relativ spät bekannt geworden, spätestens seit 1999, seit die Sammlung in der Kunsthalle Bremen bzw. im Lehnbachhaus München mehr oder weniger zur Gänze gezeigt wurde. Wenn man den umfangreichen Katalog durchblättert, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Ich selbst bin bei einem Künstler hängen geblieben, beziehungsweise bei einem Objekt von Hans-Peter Feldmann. Hans-Peter Feldmann schickt Ihnen irgendwann einen Geburtstagsgruß. Ich glaube, das war zu Ihrem 50. Geburtstag im Jahr 1895. Und die Schrift vom Künstler Feldmann ist
1995.
Was habe ich gesagt?
1895.
Herrlich. Also, pardon, gut, dass wir das noch klären konnten. Also, im Jahr 1995 war der 50. Geburtstag von Lothar Schirmer. Die Schrift vom Feldmann ist nicht schön, aber erstaunlich gut lesbar. Also schreibt der Feldmann: Vor bald 25 Jahren kam ein junger Mann zu mir in den Keller, der sich für meine Fotos interessierte. Wie er sagte, hätte er noch nie so schlechte Bilder gesehen wie die meinigen, und das würde ihn interessieren. Der Sammler Schirmer ist schon früh in den Ateliers der Künstler unterwegs. In diesem Fall um schlechte Bilder zu sehen?
Nein, eigentlich wollte ich gute Bilder sehen. Aber der Hans-Peter Feldmann war ein Künstler, der mit Fotografie arbeitete. Er nahm dazu eben nicht sehr Kunstvolles. Er nahm die Bilder zunächst, die sein Vater, der eine Drogerie betrieb in Hilden, die Leute zum Entwickeln gebracht hatten, also die Amateurfotos, die Urlaubsfotos. Er kriegte sie, wenn sie das vergessen hatten, abzuholen. Dann verfiel das und dann blieb also was übrig und dann konnte er damit arbeiten. Das hat er so als sein Ausgangsmaterial genommen. Und das waren natürlich also richtige Amateur-Urlaubsfotos, aber er entwickelte daraus eine Ikonografie des Amateurfotografen. Ja, also
Deutschland privat.
Deutschland privat, aber nicht pornografisch, obwohl natürlich von pornografischen Sachen auch immer mal da auftauchten dabei waren. Aber der Traum des oder die Vorstellung des von der Industrie gestützten Privatmannes. Ja, mit diesem Material arbeitete er und systematisierte das und stellte das auch so zusammen zu kleinen Montagen, würde ich mal sagen. Und das stand so ganz diametral im Gegensatz zu der aufkommenden Begeisterung über die Fotografie als Kunstmöglichkeit. Ja, es war eigentlich der soziologische Ansatz. Ja, das hatte er zu seinem Thema gemacht und war damit zu, wie ich fand, großartigen Ergebnissen gekommen.
Wenn also die schlechten Bilder waren in Wirklichkeit sehr gute Bilder.
Waren eigentlich, ja, sie waren sehr gut. Also sagen wir so, er hatte einen Fotografen, kann man ja teilen in zwei Kategorien. Also sagen wir mal die Goldschürfer und Goldsammler, die also irgendwelche Dinge finden, die ganz einmalig sind. Und dann in die Juweliere, die aus nicht ganz einwandfreien Materialien auch was sehr Schönes machen können, was als Schmuckstück funktioniert. Und der Hans-Peter Feldmann war eigentlich eher ein Juwelier unter den Fotografen. Er nahm etwas, was da war, und machte daraus etwas, was eine tiefere Einsicht in die Situation, in die Soziologie, in das soziale Leben der Menschen, in die Soziologie der Fotografie. Das war damals eher ein Akt von Konzeptkunst, dass man mit gefundenen Lebensspuren, also ein Leben auf der Leinwand oder auf Bildern. Und da war er halt in der Amalgamierung von alltäglichen Dingen ziemlich einmalig. Wenn ich 95, 25 Jahre schon bei ihm war, dann war der Anfang auf 70 gelegt. Und es war mir natürlich sehr komisch zu sehen, dass es im Rheinland in Düsseldorf ganz unterschiedliche fotografische Positionen gab. Es gab die Bechers, die also mit altmeisterlicher Raffinesse bis dahin bildunwürdige industrielle Bauwerke fotografierten. Das war wie Feinmalerei von Van Eyck, ja, mit der Kamera.
Das sind auch Fundstücke, wie der Feldmann, der die Fotos.
Ja, die Motive sind gefunden, aber dann sind sie fotografiert mit also dem höchsten denkbaren handwerklichen Aufwand und also in einer Methode, die eigentlich gegen den Trend der Fotografie, den technischen Trend der Fotografie gewidmet war. Die Fotografie ist ja immer seit den 20er Jahren immer schneller geworden, tendiert zum Bildjournalismus. Während die Bechers wollten da wirklich die Beschleunigung rausnehmen und die haben die Sache wieder verlangsamt. Sie haben mit alten Plattenkameras gearbeitet. Man musste also 3 Stunden das Stativ aufbauen, auf das richtige Licht warten, auf den richtigen Tag. Sowieso, wenn es keine Sonne war und schattenloses Licht herrschte. Das war sehr aufwendig, also ungeheuer aufwendig. Und das war natürlich ein wunderbar, ein wahrnehmbarer, starker Kontrast zu der bis dahin als wertlos betrachteten industriellen Kultur.
Ich komme noch mal zurück auf den Feldmann. Ja. Also 95, nicht 1895, sondern 1995.
Das klingt doch fast schon so leicht her, ja.
Das kann schon sein. Also 1995 schreibt er zum 50. Anfang der 70er Jahre ist Schirmer bei ihm im Kelleratelier gewesen. Jetzt schreibt er den Geburtstagsgruß August 1995. Wenn ich bei Wikipedia nachsehe, sehe ich, dass Lothar Schirmer im Februar 1945 geboren wurde. Hat sich Wikipedia da vertan oder kommt der Feldmann?
Also ich bin noch im Zweiten Weltkrieg geboren worden. Also es ist der 1. Februar. Es ist also noch alles ziemlich im Gange.
Lothar Schirmer geht früh in Ateliers. Sie sind Anfang 20 und suchen Künstler in Ateliers auf, weil sie, ja, weil sie bereits ein Sammler sind. Wie wird man so früh ein Sammler, beziehungsweise wie kommt das, dass der Schirmer schon die Ateliers aufsucht von Künstlern, die sich möglicherweise viel später als sehr wichtig erweisen?
Naja, also ich hatte wenig Geld. Ich hatte also ein kleines Einkommen, dadurch, dass die Buchhaltung im Schneidergeschäft meiner Mutter machte. Das gab im Monat ein bisschen was, dann gab es ein Taschengeld und dann habe ich in meinen Ferien am Bau gearbeitet. Also ich hatte etwas zur Verfügung, was ein bisschen mehr war, als was meine Klassenkameraden zur Verfügung hatten. Und ich führte mich also durch diese Kaufkraft, die ich auch dafür ausgeben wollte, eigentlich ermächtigt aus beruflichen Gründen sozusagen, Künstler, die ich ausgeguckt hatte und auf deren Werk ich neugierig war, zu besuchen. Und die Auswahl wurde einfach relativ pragmatisch getroffen. Ich musste also irgendwas gesehen haben, was mir gefällt oder gefiel. Ich musste das Bedürfnis haben, mehr davon kennenzulernen. Und manchmal wollte ich auch nur gucken, was für ein komischer Kerl das ist oder was für eine Person, welcher Mensch dahinter steht. Weil das merkte ich dann sehr schnell, dass mit der Kenntnis der Menschen dahinter der Sache schon sehr viel geholfen war, die also sehr unverständlich manchmal daherkam. Und dann hat sich so eine kleine Sammlung angehäuft. Also ich fühlte mich zu diesen Schritten, mich in der Welt zu bewegen und direkt auf die Leute zuzugehen, auch erst berufen oder ermächtigt sozusagen, als ich einen gewissen Überblick hatte. Ich hatte also 3 Kunstzeitschriften abonniert, die ich las. Ich reiste zu Ausstellungen, ich bestellte Kataloge, ich machte mich also kundig über das, was da war. Und dann passierte es halt, dass man auf irgendwas flog, wie zum Beispiel diese berühmten Beuys-Zeichnungen 1964 bei der Documenta. Und dann habe ich mich rumgehört, noch bei Freunden. Es gab so einen winzigen Freundeskreis,
man darf ruhig dazu sagen, also sie waren jetzt nicht das arme Kind einer armen Schneiderin, wobei ich das mit der Buchhaltung, das gefällt mir. Ja. Die Buchhaltung in der Schneiderei, das halten wir mal fest, aber ihr Vater war durchaus ein gut situierter Manager,
der irgendwann bei der Bremer Vulkan gelandet.
Er
war also sehr spät aus russischer Kriegsgefangenschaft gekommen, 1949, und war wie alle damals, also war 29, hatte also keinen Beruf, aber jede Menge Osterfahrung, sagen wir mal so, und hat dann angefangen zu studieren und war sehr tüchtig auf seine Art und Weise und wollte was werden, und er ist auch was geworden, also so im Rahmen des Wirtschaftswunders.
Nein, das klingt so schön zuverlässig, ist was geworden. Und wenn ich das richtig sehe, gab es 3 Söhne, die sind alle was geworden.
Ja, wir waren also nicht auf den Kopf gefallen sozusagen. Und wir haben also Bruder Jochen, der Ältere, ist Physikprofessor geworden und ist jetzt emeritiert. Bruder Fritz ist zum Theater gegangen. Der hat dann also irgendwie den Ruf an die Kunst, die ich in die Familie gebracht habe, hat er dann umgesetzt in eine Existenz und ist jetzt Intendant in Esslingen im Theater. Und also wir haben ja lange Zeit unseres Lebens in einem Kinderzimmer verbracht. Und da war eigentlich ganz schön was los. Also ich meine, Bruder Jochen hatte immer so viel Chemikalien da, dass er die halbe Stadt hätte vergiften können.
Heute würde er wahrscheinlich unter Terrorverdacht stehen, wenn man solche
Chemikalien... Aber wie gesagt, das war alles Kosmos, Chemiebaukästen verschiedener Bauarten. Also es war schon irgendwie legitimiert. Aber es war doch sehr verwunderlich, was also die deutsche pädagogische Wissenschaft mit ihren Zöglingen einfach als Weihnachtsgeschenk in die Hand drückte. Also das muss ich sagen, wenn ich die Anleitungen und die Hinweise mit dem hochgiftig und so, also das alles noch so vor dem Kopf habe in den Röhrchen und schön eingepackt, ich meine. Und dann haben wir natürlich Flugzeuge gebastelt und mit Dieselmotoren also rumgespielt. Und also es war jedenfalls Abenteuerspielplatz, natürlich Briefmarkensammlung. Bruder Jochen hatte allerdings diese schreckliche Attitüde, weil ein gewisser Narzissmus seinen eigenen hervorbringen gegenüber, der hob also die Schulhefte auf, die er also ausgefüllt hatte mit den Schulaufgaben. Und da er nur ein Jahr älter war als ich und ich nicht nur seine, man erbte damals auch die Schulbücher, ja. Das war natürlich tragisch, weil eines Tages merkte ich, dass der das alles gebunkert hatte. Alle Mathematikaufgaben, alle Englischübersetzungen, Latein. Und dann habe ich das also nicht mehr selber gemacht. Ich habe das also in den ersten Jahr habe ich es noch abgeschrieben. Und im zweiten Jahr habe ich dann die Hefte genommen, habe das einfach vorgelegt. Also es war ein bisschen, ich hatte 2 schöne Sommer, aber das Ende war ziemlich schrecklich.
Naja, es hat ja doch noch funktioniert mit dem Abitur und sowas. Ja, dass, wenn wir das jetzt erzählen, werden wir lange nicht fertig. Mhm. Also der Mann, das finde ich wichtig, der bildet sich fast systematisch und dann fängt er an zu sammeln. Die Möglichkeit, sagen wir mal, ach, ich studiere jetzt Kunst. Die ist Ihnen gar nicht in den Sinn gekommen.
Nein, also sagen wir mal, ich hatte eigentlich eher wahrgenommen, dass es doch sehr begabte Menschen sind, die das machen. Egal, was man mit deren Produkten nun anfangen kann. Und ich dachte, es sei sinnvoller, da erstmal zu gucken. Ich habe mich ja auch da langsam hingetastet. Also,
ja, Sie stellen fest, mit der Kunst ist was zu machen, um da Beuys-Wort umzubiegen. Also der Lothar Schirmer bildet sich, der hat die möglicherweise angeborene Fähigkeit, bestimmte Sachen richtig zu sehen und lernt unterwegs wahrscheinlich, wie man damit umgeht. Also was die Fähigkeit angeht, richtig oder gut zu sehen, also die Nummer 1 in der Sammlung Lothar Schirmer ist ein Bild von Winfried Gaul.
Ja,
das ist nicht uninteressant. Das ist kein Fehlkauf.
Ja, das würde ich auch nicht so sehen. Also vor allen Dingen, wenn Sie das Bild sehen würden.
Ich habe es im Katalog gesehen, aber...
Es gibt noch ein zweites, was die erste Wahl war, das es aber nicht mehr gab. Ja? Das habe ich jüngst bei einer Auktion gefunden und habe es noch nachgekauft.
Klasse.
Also erst habe ich gesagt, da gehst du nicht hin. Also damit fängst du nicht wieder an. Dann kam der Katalog eine Ergebnisliste. Und dann war es durchgefallen. Und da habe ich gesagt, wenn es durchfällt, musst du das jetzt kaufen, sonst ist es für die Geschichte verloren.
Also Sie dann waren bei dem Maler Winfried Gaul und sagten, ja, das hätte ich gerne. Und dann sagte er, oh, das ist schon vergeben. Nehmen Sie das.
Ja.
Und das ist toll, dass man Jahre später so eine Panne korrigieren kann.
Naja, sagen wir mal, es ist keine Panne. Es ist eigentlich der Abschluss eines biografischen Kapitels. Dieses Bild, was ich da hätte haben wollen oder was ich jetzt da gekauft habe, war ein Bild, das er seiner Freundin geschenkt hatte. Das war natürlich etwas, was ihm sehr... Es war etwas typisch aus den 50er Jahren. Es war so etwas zwischen Roscoe und Barnett Newman. Der Gaul war immer sehr gut informiert. Und ich bin eigentlich froh, dass ich es habe. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Ich nehme wahrscheinlich Düsseldorfer Museum Stiften am Ende.
Sehr schön. Und Sie kommen zum Beispiel auch bei dem Maler Peter Brüning vorbei?
Peter Brüning und Winfried Gaul waren Freunde. Und ich hatte sie beide angeschrieben.
Deutsche Nachkriegsabstraktion, vielleicht sogar informell.
Informell, wie man heute sagt. Und es waren die Jüngsten von dieser ganzen Gruppe, Schuhmacher, Ney und so. Also die waren damals, glaube ich, 36 oder 39 Jahre alt. Also war klar, es mussten ja die Jüngsten sein, weil die anderen waren also ja schon sehr arriviert und auch sehr teuer. Also wie gesagt, das bin ich hin. Und bei dem Brüning sah ich den ersten Tomley.
Deshalb habe ich den Namen eingeschrieben. Sie sehen im Atelier eines Malers die Zeichnung eines Ihnen vollkommen unbekannten...
Im Wohnzimmer, ja, würde ich sogar sagen.
Eine Zeichnung von Tomley.
Und es war so abschreckend, naiv und kritzel, also Ungestalt, wie also mein kleiner Bruder, der mit seiner Linkshändigkeit versuchte, schreiben zu lernen oder so. Es war wieder ein schlechtes Bild, was sich dann als verdammt gut erwiesen hat. Ja, ja, es war also, er hat das also stilisiert. Er hat das...
Er hat richtig gehend umgelernt, zu krakeln.
Offensichtlich. Und uns war das nun auch gerade in der Schule ja ausgetrieben worden. Also Flecken in Schulheften, auch Fettflecken, um auf Beuysfeld zu kommen, waren ja das Schlimmste überhaupt. Tintenflecken und so. Also es wurde schon unter manchen Schulaufsatz einem geschrieben, also inhaltlich gut, aber wegen der scheußlichen Form nur 4-. Ja, also solche ästhetischen Urteile wurden ja auch gefällt, wenn man da, und es gab natürlich auch Leute, die konnten einfach nicht geometrisch zeichnen in dem Mathematikunterricht, weil ihnen dauernd das Lineal abrutscht. Und es gab Leute, die konnten das wie ein ausgebildeter Apotheker, ja, also mit einer Präzision und so. Es schien offensichtlich so zu sein, als dass das Verhältnis des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes zu dem Machen von Strichen eine ganz besondere Dimension hatte, psychisch, wie, sagen wir mal so, wie jemand eine schöne Stimme hat und schön singen kann oder so, mit seinem Körper eben mehr machen kann als ein anderer. Der Brüning wurde dann Twombly-süchtig in dem Verlauf der Jahre, die ich ihn kannte. Twombly, ja. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wenn den das so interessiert, dass der jetzt sich diese gleichen Bleistifte kauft und das also paraphrasiert, also studiert, indem er das nachmacht, dann musst du da eigentlich auch mal hingucken. Das war so. Und dann habe ich also irgendwie, bin ich ins Kupferstichkabinett in Bremen gefahren. Da gab es ein Künstlerlexikon, da standen die Adressen drin. Dann, da habe ich mir immer die Adressen rausgesucht. Und dann war auch die vom Tromli drin, habe ich den Tromli geschrieben. Der natürlich
amerikanischer
nicht,
Künstler in Rom.
War also von allen Amerikanern überhaupt nur der Einzige, der überhaupt erreichbar war, also geografisch sozusagen. Und naja, dann hat er sich nicht gerührt und dann hat der Brüning sich noch bei dem Jean-Pierre Wilhelm eingesetzt. Und die haben mir dann so einen Empfehlungsbrief geschrieben. Und den hat er auch nicht beantwortet. Also habe ich gesagt, jetzt ist die Vorbereitung genug getan, jetzt fährst du hin. Bin ich einfach in den Herbstferien mal hingefahren und dachte, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist einen schönen Rom-Urlaub hast, eine Woche. Naja, und dann hatte ich ein bisschen Eintrittsgeld dabei. Da kam ich in Rom an, ging es als erstes in die Galerie, La Tartaruga, die Schildkröte ist das Ding, an der Piazza del Popolo, machten um 5 Uhr nachmittags auf. Naja, da sagte man mir, der Tromli sei in München, er würde dort eine Ausstellung eröffnen bei der Galerie Friedrich und Dahlem. Und da habe ich gesagt, das hätte ich einfacher haben können. In München war ich gerade umgestiegen und in den Fernzug, aber dann habe ich gefragt, ob er denn wiederkäme. Ja, das wissen Sie nicht, vielleicht in dieser Woche noch, vielleicht in der nächsten. Und dann sagten sie mir, ich sollte doch immer mal wieder kommen und fragen. Da habe ich erstmal also eine Zeichnung gekauft, beziehungsweise zwei. Die fanden das natürlich auch ziemlich komisch, dass da so ein 19-jähriger Penela im Konfirmationsanzug anrückte. Und ich glaube nicht, dass sie der Meinung waren, dass jetzt die große Trombly-Nachfrage weltweit begonnen hätte. Aber immerhin, ich war die nächste Generation und verkörperte irgendwie die kommenden Dinge. Also insofern waren sie freundlich. Und als ich mich dann bedankt habe dafür, da hat der Giorgio Franchetti, dem die Galerie praktisch gehörte, gesagt hat, somebody, also vielen Dank dafür, dass sie das für einen Fremden alles so freundlich gemacht haben. Sagte, somebody who understands is never a stranger. Das war also so. Und das war natürlich in einer Zeit, wo in Rom noch an jedem zweiten Straßenschild, in dieser Straße haben deutsche Besatzungssoldaten also 16 Patrioten füsiliert. Und so. Also man war ja also in der Nachkriegszeit und wie gesagt, 1945 war eben 20 Jahre hin, aber es war natürlich alles unaufgearbeitet, also nicht vergessen, ja, vergeben schon gar nicht, aber wie auch immer. Es war jedenfalls so, das hat man in Frankreich, überall wo man hinkam, im Westen hatte man das, im Osten ja sowieso, aber da tat man das, konnte man das als Propaganda abtun. Das war bei denen, war das eben das nationale Gedenken oder so. Naja, dann kam der Trombly an und ich bin dahin. Er hatte gesagt, ich sollte die Zeichnung mitbringen. Und dann war er sehr sardonisch und lebte in einem ungeheuren Wohlstand. Also in einem Wohlstand kann man gar nicht sagen. Das klingt ja zu piefig. Es war ein Reichtum aristokratischen Ausmaßes. Er lebte in einem Palazzo, wo er die schönsten seiner Bilder in Petersburger Hängung an den Wänden hatte. Dazu gab es eine Sammlung griechischer und römischer Skulpturen. Das hatte ich auch noch nicht gesehen, dass jemand, der sich für zeitgenössische Kunst interessiert, auch für Antiken interessiert und sehr schöne Möbel und natürlich auch Kunst von den Kollegen, also von Oldenburg und Rauschenberg und Warhol. Also da konnte man schon einen Geruch kriegen von der Kraft der amerikanischen Kunst und natürlich davon, dass man es eigentlich mit dem Trombly-Sammeln sofort aufgeben sollte, denn etwas wirklich Gutes hat er mit Bewusstsein in seinem frühen Leben nie hergegeben. Das hat er immer für sich behalten.
Die Amerikaner sprachen dann von Private Icons.
Private Icons, ja. In
der Retrospektive werden die Sachen aufgehoben.
Oder? Ja, die werden aufgehoben für den Milliardär, der eines Tages kommt. Und das ist auch so gewesen. Der hat ja so also im ersten Jahrzehnt des Jahres 2000 praktisch die amerikanische Entdeckung von Cy Trombly sich nun vollzog im Bereich dieses sehr wohlhabenden oder wirklich Millionärs-Sammlerpublikums durch Gagosian. Da hat er alles rausgegeben. Aber wie verspekulieren mit der Sache konnte er selbst am besten. Und er wusste, was gut war. Und er wusste auch, wem er was gab. Und er hat es immer knapp gehalten. Also es war eigentlich schon ein Hund. Ja. Also er hatte nicht nur eine reiche Familie eingeheiratet, sondern er war auch sehr tough im Umgang mit seinen Kunstwerken.
Also Sie sind bei Trombly gewesen, wohlwollend, durchaus wohlwollend empfangen worden. Und jetzt, der Name Beuys ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ja. Irgendwann besuchen Sie auch Beuys in seinem Atelier.
Ja, das ist ein halbes Jahr später.
Und anscheinend ist es, pardon, wenn ich Sie unterbreche, immer so ähnlich gelaufen. Sie sehen etwas, was Ihnen zuerst Angst einjagt oder was Sie auch verärgert, so wie die Kritzelei von Trombly im Atelier Brüning.
Es gibt immer zunächst so einen Abstoß.
Und bei Beuys war es fast ähnlich.
War sehr ähnlich, ja. Bei Beuys war das Symptom eher gespalten. Also da sah ich auf der Documenta 1964, da habe ich 3 Wochen zugebracht und habe das alles sehr genau studiert, im Sinne von, ja, wie man so als Penela Biologie oder die Botanik studiert. Wie heißt das Blatt? Wie heißt die Pflanze? Wo wächst sie? Und wie sieht sie aus, dass man sie wiedererkennen konnte? So bin ich da durchgegangen und wie gesagt, da bin ich an 3 Objekten vorbeigekommen, die also wirklich abscheulich aussahen. Ja? Also wie ein Haufen Kuhscheiße, würde ich mal, also jetzt mal unprosaisch sagen wollen. Hatte aber nur den Eindruck, wie ich mir später klar wurde, weil sie den Gesetzen der Schwerkraft folgten. Also bildhauerische Kunst hatte damals eigentlich eher...
Also das mit der Scheiße ist nicht abwegig, weil sie auch was Organisches hat.
Ja, weil sie einfach fällt. Ja?
Also Sie sprechen von 3 Bienenköniginnen.
3 Bienenköniginnen, ja, ja. Also so waren die. So war der rätselhafte Titel, ja. Weil Bienen sah man da kaum. Sie waren aus Wachs, ja. Und sie haben bestimmt auch nach Wachs gerochen, wie ich wusste, also nach Bienenwachs gerochen. Ich habe den Namen gelesen, ich habe die Titel mir gemerkt und bin also schnellen Schrittes weitergegangen. Es war rätselhaft, es war nicht nur rätselhaft, es war eigentlich unappetitlich. Naja, wie auch immer. Und dann komme ich in so eine Zeichnungsabteilung und da hängen links neben Toulouse-Lautrec drei wunderbare Blätter, die aussehen wie aus der deutschen Frühromantik, Bleistiftzeichnungen. Und da stand der gleiche Name drauf. Und die haben mich so direkt erreicht, also wie als seien sie aus meinem Lesebuch neben Philipp Otto Runge oder Caspar David Friedrich. Das war ja so die Kunst, die damals in den Diesterweg-Lesebüchern den Gymnasiasten so vermittelt wurde. Als seien sie mir entgegengesprungen. Und dann habe ich also etwas später nochmal beflügelt durch meinen römischen Abenteuer. Das war dann Documenta, war im Juli. Das römische Abenteuer, würde ich mal sagen, war im Oktober. Habe ich dann nochmal die Kataloge durchgeschaut, unter der Prämisse, was ich denn Neues gesehen hätte, wirklich Neues. Wobei ich das Begriff mit dem Neuen dann doch aus eigener Erfahrung schon so weit dehnen musste, dass es auch etwas, das Befremdliche damit dazu kam. Ja, auch das so neu war, dass es nicht hatte verstehen können. Also diese ungeklärten Reste, die es dann gibt. Und da bin ich halt auf den Beuys gekommen und diesen Widerspruch zwischen den Objekten der Abwehr und der Zuneigung bei den Zeichnungen. Und dann habe ich angefangen, habe den Brüning gefragt, wer denn der Beuys ist und so weiter. Im Rheinland kannten die den alle, aber keiner sprach also drüber. Die Frau vom Rederscheid, die mich dann später mal kennenlernte, die sagte, sie sammeln Beuys und sie sind ganz normal. Ich sagte, das weiß ich wirklich nicht, ob ich ganz normal bin. Was ist das eigentlich? Ja. Jedenfalls kannten sie den. Und der Brüning erzählte, ja, der zeichnet Hirsche. Ja, das hatte ich schon gesehen. Aber Hirsche war natürlich auch ein wirklich versautes Sujet. Und er stellt bei Bauern aus im Stall am Niederrhein. Das war natürlich, sag mal, abgesehen davon, dass das so eine christliche Anmutung hatte, ja, die Geburt im Stall, war das natürlich auch in der damaligen Kunstwelt also durchaus nicht das, wovon die Leute, die Künstler geträumt haben. Man nahm schon mal eine Möbelhandlung mit in Kauf, wenn man keine kommerzielle Galerie kriegt. Aber
also Sie sprechen von der berühmten Stallausstellung bei den Gebrüdern Van der Grinden,
Van der Grinden in Kleve. 1961, ja, die ich nicht gesehen habe. Naja, da habe ich einen Brief geschrieben und habe es so dargelegt, dass ich also Zeichnungen sammeln würde und ich würde gerne was kaufen. Drei Wochen später kam ein Brief mit, kann nichts schicken, alles viel zu teuer. Wenn bei Ihnen der Hubel mal rollt, können Sie gerne kommen, was kaufen. Danke für Ihre Begeisterung. Anbei eine Zeichnung für die Sammlung. Die Zeichnung war sehr merkwürdig, hat mich lange beschäftigt. Das hieß der
Spazier. Also der schickt einen Brief, wo er Ihnen gleich eine Zeichnung schenkt. Geschenkt,
ja. Das war sehr großzügig. Also man muss es wirklich sagen. Der Brief kam DIN A4 per Einschreiben, ja. Also auch die Sache, dass er das per Einschreiben schickte. Und die Zeichnung war von 1951, stand hinten drauf, war betitelt Der Spaziergang. Ein völlig unansehnliches Blatt. Ich habe jedenfalls, der einzige Spaziergang, den ich in der Kunst kannte, war der Osterspaziergang. Und das war es dann auch. Aber als ich ihn dann besucht hatte, hatte mir erst gefragt, warum ich das Ding aufgehängt hätte. Das war richtig. Dann hat er mich gefragt, ob ich die Frau mit dem Kinderwagen gesehen hätte. Die hatte ich nicht gesehen. Die war für mich unsichtbar gewesen, wie in einem Fixierbild, ja. Aber sie war ganz klar da. Als ich nach Hause kam, habe ich als erstes die Zeichnung geholt, da war sie. Ich hatte also irgendwie mit dem auf Abstraktion gestimmten Wahrnehmungsvermögen, also das Reale an der Sache übersehen. Er schien das zu wissen, dass seine Sachen so angelegt waren, dass man die, wenn man aus dem Taschismus kam oder aus dem Informell oder in der Schulung der Abstrakten, dass man da die Hälfte nicht wahrnehmen würde. Und er hat das eigentlich sehr gemocht, dass ich mich dann bei meinen Auswahlen auf so gegenständliche Motive zunächst kapriziert habe. Und als ich dann bei ihm die ersten vier Bildchen ausgewählt hatte, auch nur, weil er in der Lage war, mir also endlose Zahlungsziele einzuräumen, da habe ich gesagt, wo ist jetzt das Risiko, wenn er sagt, ich kann es in 20 Jahren zahlen, dann kauf es jetzt. Dann habe ich es gekauft und dann habe ich noch einen kleinen Versuch, Fluchtversuch gemacht. Sagt der Beuys, wenn ich aber feststellen könnte, dass ich eines Tages nicht bezahlen kann, kann ich sie Ihnen zurückbringen. Er sagt, nein, Schirmer, Sie können zahlen, wann immer Sie wollen und können, aber zurückbringen können Sie mir diese Zeichnung nie wieder. Wurde also verurteilt, diese Zeichnung durch die Welt zu tragen. Und Eva, die dabei saß, sagte, Beuys, warum bist du so hart mit dem Herrn Schirmer? du bist doch sonst immer so großzügig. Und er sagte nur, Eva, das muss jetzt sein. Das war der Anfang. Und dann habe ich das war also im März, also 65. Und der Beuys war ja dann ein wirkliches Wunder, weil er hatte diese ungeheuren Mengen von Arbeiten, die er also teilweise bei den Van der Grins abgelegt hatte, die aber teilweise ihm vielleicht auch noch gehörten. Und er konnte das jedenfalls abziehen und manövrieren. Er hatte nie eine Ausstellung gehabt vor 1967. Aber das ganze Werk hatte er zusammengehalten, mehr oder weniger. Also eher mehr, weil er immer das Gefühl hatte, er müsste solche Blöcke bilden. Dieses rheinische Prinzip, dass man von jedem Künstler zwei Werke hat, zwei Mathieu, zwei Fontana oder nur eins. Und dann von 50 Künstlern eine Sammlung, das lehnte er völlig ab. Das war für ihn also keine verbindliche Auseinandersetzung mit seinem Werk. Er wollte, dass sich das gruppiert, und daran hat er auch also mit großem Geschick navigiert, ja. Mit der Sammlung Ströer und mit der Sammlung Marx und der Sammlung van der Grinden. Und dann kleinere Sammlungen wie meine und die von Klaus Steeg und so. Also er hat das also jedenfalls als sein Ziel angesehen.
Er hat sie von Anfang an richtig eingeschätzt. Der das sah, dass wir das riskieren diesen etwas seltsamen Verkauf mit Ratenzahlung. Da wird was draus.
Das hat ja, er natürlich.
Der Schirmer hat ihn gelegentlich aus seiner Sammlung, mit seiner Sammlung bedient, wenn er was brauchte irgendwo. Und der Schirmer, gründet einen Verlag.
Ja, das mit dem Verlag.
Noch Joseph Beuys und andere Figuren wie der Twombly, Sie haben die Bechers genannt, eine entscheidende Rolle spielen.
Naja gut, er war ein großer Psychologe. Jedenfalls junge Menschen konnte er lesen. Also wie ein Buch, ja. Er konnte auch lesen, wenn jemand die Tür reinkam, dass er ein Problem hatte oder keines. Also er war da eigentlich eher wie ein Dompteur, der also auch weiß, ob es seinen Tieren gut geht oder nicht, wenn er also sieht, wie sie durch den Käfig schleichen. Also ich glaube, das war... Er hatte ja auch ein großes Interesse an Menschen gehabt. Also sonst hätte er diese ganze Lehrtätigkeit ja nicht auf seine Schultern genommen. Und wie gesagt, für mich war der natürlich als Persönlichkeit so überzeugend, dass ich also nicht mehr die geringsten Zweifel hatte, als meine Eltern und meine Umwelt noch von den ärgsten Unruhen geplagt worden war, was der junge Mann denn da jetzt wieder für eine Narretei angeleitet hat. Am schlimmsten war es natürlich, wie ich mit der Badewanne nach Hause kam. Ja. Das war natürlich wie ein Objekt aus der Irrenanstalt, könnte auch Krankenhaus, ihr Sanatorium wenig, ja. War jedenfalls, strahlte nicht die Gesundheit
von... Also Sie kaufen eine Skulptur von Beuys, ja. Wann haben Sie die Badewanne erworben? Die Kinderbadewanne, der Beuys möglicherweise wirklich gebadet wurde?
Ja, ich habe sie erworben im Jahr 1968, 69.
Also schon so früh.
Naja, ich hatte die...
Durchbruch kam ja so Ende der 60er Jahre, wurde Beuys plötzlich sehr, sehr teuer.
Sagen wir mal so, der Durchbruch kam ja auf unnatürliche Art und Weise. Es war zurückgestaut, ja, bis zu dieser ersten großen Ausstellung in Mönchengladbach, 67. Parallelaktion zum Kölner Kunstmarkt, der da gerade aus der Taufe gehoben wurde. Und da fiel es wie Schuppen. Also der ganzen rheinischen Kunstmafia oder Kunstfamilie oder den ganzen Kunstsammlern und Händlern fiel es wie Schuppen von den Augen, dass der Beuys also der bedeutende Künstler war seiner Generation und auch der Zukunft, und dass er die Kunst geändert hatte, die Konzeption von Skulptur und so weiter. Und jeder wollte ein Stück haben. Aber über Preis wurde gar nicht mehr gesprochen. Es hieß plötzlich, es ist alles schon verkauft. Der Herr Ströer hat die ganze Ausstellung en bloc erworben. Und dann ist das also ein unheimlich Frustrationserlebnis gewesen für Sammlungsbereite oder Zahlungsbereite.
Aber Sie sind noch an die Wanne gekommen, beziehungsweise, man dazu sagen, eine der Bienenköniginnen von der Documenta, die Nummer 1, wenn ich das richtig sehe, die haben Sie auch irgendwann
erworben. Ja, die habe ich 1967, also vor dieser Ausstellung, bei ihm erworben, und zwar mit dem Geld, was ich kriegte, als ich vom Militär entlassen wurde. Da kriegte man 5 Mal, also als Übergangsgeld, 5 Mal Wehrsoll, das waren 300 Mark pro Monat. Dann hatte ich 1500, dann bin ich zum Beuys gefahren und sage, hier hätte ich gerne ein Objekt. Und das Objekt meiner Wahl hat er mir nicht gegeben, das stand auf dem Schrank, und er sagte, nein, das brauche ich noch. Aber dann macht er den Schrank auf, sein Neben sagt das und zeigt auf die Bienenkönigin 1. Ich hatte ihm das nicht erzählt mit der abstoßenden Wirkung. Sagen wir so, das macht ja keine Stimmung, wenn man den Leuten erzählt, warum man sie nicht mag. Ja. Oder was man an ihnen nicht mag, weil ältere Leute.
Sie sind, glaube ich, auch ein guter Diplomat.
Ich musste ja in gewisser Weise eine Ausnahmebehandlung also auch bekommen. Also ich werde über dem Kunsthandel hätte das gar nicht gegeben. Also diese Sachen mit den Bildern, mit den Zeichnungen konnte man nur bei ihm zu Hause sehen. Das hätte man nie im Kunsthandel kaufen können, weil er das nie ausgestellt hat in dieser Zusammenhang. Als er es hätte machen wollen, hat es keiner haben wollen. Als es alle haben wollten, wollte er es nicht mehr, hatte andere Probleme und andere Themen sich gegeben. Naja, wie auch immer, es war
die Wanne, die Geschichte.
Die Wanne, ja. Erzählen. Und dann war das alles an den Ströer gegangen, im Herbst 67. Und dann habe ich mit ihm angefangen zu reden und sagte, ich hätte gerne mal ein größeres Objekt. Also, größeres Objekt, ja, sagt er, habe ich vielleicht was, gucken wir mal, wenn es nächstes Mal kommen, können Sie es sehen. Und dann hatte er diese Wanne da. Die hatte er, glaube ich, gemacht für eine Ausstellung, die hieß Gymnasia, in einem Gymnasium in Düsseldorf. Da hatten also der Schülerrat oder die Schülermitverwaltung, wie immer das hieß, hatten also eine kleine Kunstausstellung mit Düsseldorfer Künstlern veranstaltet. Und da hat er diese Wanne aufgebaut mit und dazu das Tonbandgerät mit dem Ja, Ja, Nee, Nee, diesem Sprechgesang da drauf. Und da ich natürlich der Schüler oder der Student war im geballten Sammlertross, ja, ich war der Student, der Schüler und der Soldat, ja, abwechselnd. Also er wurde ist einmal gefragt worden, als noch Soldat war oder bei der Bundeswehr war, sagen wir mal so, wer das denn kaufen würde, sowas. Ja, sagt er, ganz viele Leute, Ärzte und Bauern, Soldaten, Studenten. Naja, das war natürlich der Student und der Soldat war ich. Es gab vielleicht auch den Klaus Steg, der Jurist war und so. Also es gab so alle möglichen. Und dann natürlich der Herr Ströer, der also mit seiner Wella Haarkosmetik natürlich zu dem kosmetischen Fetten zur Kosmetik.
Ja, was ich aber interessant finde, macht mit dem Ströer einen super Vertrag, wasserdicht, absolut exklusiv und hält sich gar nicht daran.
Nein,
hält sich, haben Sie sondern beide. Macht Atelierverkäufe, ja, ja. Was heute der Marktpräsenz eines Künstlers zerstören will, wenn ein Galerist rauskriegt, der verkauft aus dem Atelier.
Naja, sagen wir mal so, das war natürlich damals auch schon so, dass der Handel versuchte, die Handelsstellung zu monopolisieren. Und da war ja diese Kölner Kunsthändler, die den Kunstmarkt gegründet haben, Stünke und Zörner, waren ja da fast sogar, also ich will nicht sagen militant, aber sie waren jedenfalls, versuchten das. Der Beuys unterlief das, aber es war eigentlich kein Problem, weil er hatte eh keine Galerierepräsentanz, die er damit, also außer dem Schmäler, der an ihn glaubte und das verkaufte. Ja. Und dann gab es den Franz Dahlem, der den Deal mit Ströer eingefädelt hatte. Und er hat sich also bei allen Sachen dieses Recht vorbehalten, zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen. Also dieses Landarztprinzip setzt ja, während alle Künstler von Picasso und Kahnweiler träumten, ein Mann, der es in der ganzen Welt als Monopol zum gleichen Preis an alle sehr teuer verkauft. Das war aber nicht sein Modell. Sein Modell war Landarzt. Dass also jeder kriegte was, wenn er es haben wollte, nach dem, was er zahlen konnte. Wenn einer schwer krank war und wenig hatte, kriegte der was.
Zu dem also Preis, der Student kriegt die Wanne.
Es war natürlich ein hartes Objekt, also in der Vermengung von Waschungsriten und Schmutz. Ja? Wenn Sie zum Beispiel sich vorstellen, das Ekligste, was Ihnen passieren kann, wenn Sie ein Hotelzimmer betreten, was Sie frisch gemietet haben, ist da, wenn also auf
Haare
der,
in der Wanne
oder auf dem Badewanne oder auf dem Badewanne ein Dr. Scholz Fußkosmetik, ja, Pflaster mit dem Hühnerauge ist vor. Das waren also solche Ekelmomente. Die waren da drin. Das war auch so kalkuliert. Naja, es hat sich gelegt. Also dieser Eindruck. Es wurde also, die Wanne wurde also irgendwie, ich glaube 1972 oder 71 wurde plötzlich museumswürdig. Da waren also irgendwelche Museen im Rheinland, die eine Verbundausstellung organisierten. Und das sollte heißen Realismus, Realität, Realismus. Und so hatte drei Künstler, die monographische Teile haben sollten, Duchamp, Warhol und Beuys. Nun dachte jeder bei Beuys, dass der auch so eine Ready-Made-Dimension hat. Das war aber nicht so. Also die Objekte, die aus dem Alltagsleben stammen, bei Beuys waren also sehr wenige. Naja, sie sind dann auf die Wanne gekommen und an meinen Ofen. Einen Ofen hatte ich auch, also aus dem Atelier. Naja, jedenfalls, kurz zu reden, ich habe es ausgeliehen und auch wieder zurückgekriegt. Es war leider dann an der Wanne alles entfernt, was der Beuys da zugemacht hatte. Ich hatte also die reine Emaillewanne wie vom Antiquitätenladen oder vom Trödelladen nebenan zurückgekriegt. Und es war ein ziemlicher Fauxpas, weil die hatten mir das nicht gesagt, dass es kaputt gegangen war. Sondern wir einfach.
Also die stand nach Beendigung der Ausstellung im Magazin.
Sie stand in Moosbräuch bei Leverkusen. Ja, sie stand vor der Ausstellungseröffnung im Magazin in Moosbräuch in Leverkusen. Und im Magazin standen auch die Stühle für das Sommerfest des SPD-Ortsvereins Leverkusen-Alkenrath. Dann ist also, hat einer gesagt, das Bier ist so schal. Kann man es nicht kalt stellen? Da sagte einer, da habe ich was gesehen, wo wir es kalt stellen können. Da haben sie die Wanne da aus dem Depot geholt. War natürlich entgegen jeglicher Museums- oder versicherungstechnischer Vorschrift. Und dann haben sie das erstmal sauber gemacht.
Geschobt.
Ja. Haben sie erstmal geschobt, ja. Und dann ist der Hausmeister gekommen und hat gesagt, das könnt ihr nicht machen, das ist Kunst. Oh Gott, ja. Also zum Bierkühlen soll es dann nicht mehr gekommen sein. Aber geschrubbt war sie. Und dann haben sie es nicht in die Ausstellung getan. Sie haben sie stehen lassen bis zum Ende der Ausstellung und haben es mir kommentarlos zurückgeschickt. Damit war die Sache eigentlich schon die gutwillige Regelung eines solchen Schadensfalls durchaus schon durch psychische Misshandlung des Leihgebers, also verunmöglicht sozusagen. Und da sie natürlich die Sache verstecken wollten, es war seltsamerweise, also ich glaube, das Schicksal war, dass der SPD-Ortsverein war und dass Landtagswahlen 6 Monate später in Nordrhein-Westfalen. Und sie wollten nicht als Banausen, Kunstbanausen darstellen, wollten das über den Wahltermin schieben. Wenn sie zu den Beuys gefahren wären, hätten gesagt, dass, und zu mir gekommen, mhm, hätten gesagt, das ist leider passiert. Was können wir machen? Können Sie es nochmal machen? Dann wäre das sicherlich auch unbürokratisch zu regeln gewesen. Ja?
Aber so kam es zu einem durchaus langwierigen Prozess.
Ja. Und dann habe ich halt Schadensersatz dafür bekommen, aber der Prozess dauerte lange und die Beuys-Preise stiegen und der wurde also zum Künstler für die Biennale in Venedig ausgewählt. Die Versicherung weigerte sich zu zahlen wegen dieser Verstoßes gegen die Versicherungsbedingungen, also nicht ordentlich aufbewahrt. Der Stadtrat in Leverkusen und hatte nicht die Größe, irgendetwas zur Schadensregulierung vergleichsweise vorzuschlagen. Also geht das so wie bei Behörden, die am Jahresende kein Büromaterial mehr haben. Die kaufen sich was und haben auch keine Etatmittel, lassen sich einen Zahlungsbefehl schicken. Da muss der Staat bezahlen. Also das war die Attitüde, die da drin war. Das hat die Sache so giftig und langwierig gemacht. Aber wie gesagt, ich habe es dann wieder gekriegt. Und da ich also nur einen Teilschaden ersetzt bekommen habe, hat der Richter gesagt, der Schaden, den Herr Schirmer erlitten hat durch diese unsägliche Sache, ist viel höher als das, was jetzt versicherungstechnisch erstattet wird, kriegt er die Wanne wieder. Ja? Also hatte ich die Wanne wieder, die sonst, wenn die Versicherung es ganz gezahlt hätte, der Versicherer und dem Havariekommissar die Versicherung anheimgefallen.
Aber das war gut, dass Sie die Wanne wieder
bekommen haben. Ja, das war natürlich.
Denn Sie sind anständig entschädigt worden. Und das finde ich so toll, der Beuys war ein Pragmatiker.
Ja, ja.
Der hat gesagt, komm, das reparieren wir.
Nein, das hat er nicht gesagt. Ich sage, darf ich es dir schicken? Nein, also ich will sie nie wieder zu Hause haben. Aber wenn ich in München bin, mache ich dir das. Und dann kam er eines Tages nach München und hatte einen Vortrag. Und abends nach dem Vortrag, so um 11 Uhr nachts, fingen wir an, diese Wanne. Er sagte, ich sollte alle Fotografien beischaffen, die ich von dem Ding hätte im unzerstörten Zustand und so Röllekes kaufen und Klebeband, ja, also. Und da gab es ein Klebeband, das gelb gewesen war, gab es nicht mehr. Und dann bin ich geschickt worden am nächsten Morgen. Ich sollte also gelben Lack kaufen. Da habe ich so 2 Lackdöschen beim Farbenhändler gekauft. Dann hat er also die Trompe-l'Oeil-Version dieses gelben Klebebands auf rosa Klebeband gemalt. Das war eine richtige Malerei noch dabei. Ja?
Super.
Ich habe gedacht, also, naja, hinterher haben wir Weißwürste gegessen. Ich habe mein Honorar dafür bezahlt. Und dann ist er davongezogen. Und da war die Sache wieder erledigt.
Und die Wanne ist heute im Lehnbachhaus zu besichtigen. Ja, ja. Das Lehnbachhaus hat Teile ihrer Sammlung irgendwann übernommen oder
gekauft. Die Objekte, eins habe ich ihnen verkauft, den Rest habe ich ihnen geschenkt. Und die Wanne ist jetzt genau, also ein Backstein entfernt, eine kurz kleine Wand von diesem Bleichenbaren, wo das eine Werk nun den Tod und die Wanne nun die Geburt symbolisiert. Das ist eigentlich eine ganz harmonische Zusammenstellung jetzt. Und sie sieht also im Museumskontext, also ich finde, nach wie vor sehr, sehr schön aus. Also sie hat eine große Vitrine gekriegt und ist geschützt und man kann drumherum gehen, es hat Platz da. Also manchmal vermisse ich meine Beuys-Objekte, aber wenn ich da ins Lehmbachhaus gehe und gucke, wie sie da ausgebreitet sind, bin ich eigentlich ganz zufrieden.